Amen.
Amen. Schönen guten Morgen, ich bin Jessica. Du und ich, wir haben etwas gemeinsam mit dieser Weihnachtswichteltüte. Die sieht von außen erstmal gut aus, aber wir wissen nicht so genau, was da drin ist. Ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, ich wohne in einem Reihenhaus, ich habe den dazu passenden kleinen Hund. Ich habe einen Beruf, in dem ich mich selbst verwirklichen kann. Ich darf heute predigen, ich darf sogar online zu euch sprechen. Wie toll ist das denn? Ich habe vor 2 Jahren angefangen, noch Mountainbike zu fahren und das Langlaufen für mich entdeckt. Und ich habe ein Stand-up-Paddleboard geschenkt bekommen und bin damit unterwegs. Ich habe all meine Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Fast alle meine Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Kann man nie alle haben, aber ich habe fast alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich habe Plätzchen gebacken. Ich habe einen Christbaum schon aufgestellt. Und morgens zum Frühstück hört man bei uns schon Weihnachtsklänge. Wir sind schon total vorbereitet. Und wenn wir gerade von Frühstück reden, natürlich gibt es bei uns frisch gepressten Gemüse, Obstsaft zum Frühstück, Vitaminbomben satt und Vollkornbrot. Versteht sich. Will euch einfach nur sagen, nach außen hin, wir haben es voll drauf. Läuft. Tja, aber die Frage ist, was ist denn drin? Und ich kann euch sagen, drin sind viele tolle Sachen, aber drin sind jede Menge Herausforderungen, Sorgen, Müdigkeit, Zipperlein, die einen plagen, Versagen, Fehlentscheidungen, Belastungsproben. Von mir gesprochen, mich belastet es, dass wir als Gemeinde seit 2 Jahren keine eigenen Gemeinderäumlichkeiten haben, wo man einfach sagen kann, hier sind wir, das sind wir. Da kann man mit träumen, da kann man mit arbeiten. Es belastet mich, dass wir seit 2 Jahren Corona haben und man nicht weiß, was man planen soll. Man überlegt sich was Tolles, dann ist irgendein Lockdown oder sonst was, es kommt nicht zustande. Soll ich einen Urlaub buchen, ja oder nein? Keine Ahnung. Es belastet mich. Ich meine, Annelie hat euch so toll unsere Tageslichtlampe präsentiert, mit der wir jetzt all unsere Müdigkeit wegstrahlen. Aber der Grund, dass wir eine gekauft haben, zeigt ja auch, ich bin müde geworden. November war ein blöder Monat. In November Blues reinzufallen, ist leicht. Und wenn ich jetzt so schön von meinen Weihnachtsvorbereitungen gesprochen habe, ist Dezember nicht der Monat, der nur 24 Tage hat, aber mehr Stress als alle anderen? Was das da alles zu planen gibt, wo man Weihnachten verbringen soll, welche Reisen man machen soll, welche Geschenke noch fallen und was für ein Do-it-yourself-Weihnachtsgeschenk man an all die Nachbarn verteilen soll, das bestenfalls aussieht, als wäre es eben nicht selbst gemacht. Ich habe dieses Jahr noch keins von diesen Dingern, aber ich weiß, ihr alle seid da schon sehr viel weiter als ich. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, bei meinem Plätzchenteller habe ich auch geschummelt. Ich habe einfach die verbrannten unten drunter getan und obendrauf die schönen, sodass wenigstens die Menge einigermaßen gepasst hat. Die Optik stimmt, aber das, was drin ist, das muss nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man sehen kann. Wie geht's dir damit? Kennst du diese Spannung zwischen Überperformance und Underachievement, diese Zerrissenheit, die einfach auch da ist, wenn wir unsere positive Außenansicht auch mit dem vergleichen, was wir innerlich fühlen und spüren? Fragst du dich manchmal, wer bin ich eigentlich? Bin ich die Person, die Summe dessen, dass alles läuft? Oder bin ich der Loser, der mir in meinem tiefsten November-Blues begegnet? Und in dieser Predigtreihe, Weihnachten neu erleben, machen wir uns auf die Suche danach. Hey, gibt es ein Geschenk? Welches Geschenk steckt für mich in diesem Weihnachtsfest? Auch bezüglich dieser Zerrissenheit. Wie berührt die Geburt von Jesus Christus meine Zerrissenheit? Diese Diskrepanz zwischen Verpackung und Schein und Insta-Story und alles, was toll ist und dem, was ich manchmal ganz tief in mir fühle. Es gibt einen Autor, der begleitet mich seit 15 Jahren. Das ist Henry Nouwen, das ist ein katholischer Priester, schon gestorben. Der war mega brain, hat in Harvard doziert, aber hat dann irgendwann mal gespürt, dass Gott zu ihm sagt, Henry, ich möchte, dass du in ein Haus mit geistig Behinderten zusammenziehst und da einfach dann der Priester bist. Und er ist da hingezogen. Und er hat einmal gesagt, die Frage ist nicht, wie viele Menschen nehmen dich ernst? Wie erfolgreich bist du? Kannst du beeindruckende Ergebnisse, heute würde man sagen, kannst du beeindruckende Insta-Fotos vorweisen? Sondern die Frage ist, liebst du Jesus? Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die genau diese Frage stellt. Liebst du mich? Liebst du Jesus? In dieser Geschichte richtet Jesus auf eine ganz erstaunliche Art und Weise einen Menschen wieder auf, der auf der einen Seite voll der krasse Überflieger war und auf der anderen Seite nicht nur herausgefordert war, sondern der komplett versagt hat. Ich spreche von Petrus. Petrus, der impulsive Vorzeigejünger, der erkannt hat, Jesus, wohin soll ich gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Der zu Jesus noch gesagt hat, und wenn dich alle verlassen werden, ich stehe mit dir bis in den Tod. Petrus, derjenige, der Jesus dreimal verleugnet hat. In der schwersten Stunde doch einfach gesagt hat, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gehöre da nicht dazu. In meiner Geschichte will Jesus aber nicht von Petrus wissen, wie er diese Schuld, die er auf sich gelagert hat, dieses Feiglingtum, wie er das ausgleichen will, sondern in meiner Geschichte will Jesus von Petrus einfach nur wissen, liebst du mich? Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir in diese Geschichte einzutauchen. Wir sind schon nach der Auferstehung, also schon ganz am Ende, nicht wie wir eigentlich sein sollten am Anfang von Weihnachten, sondern wir beginnen tatsächlich relativ weit hinten und es passt trotzdem hervorragend zu diesem Weihnachtsfest und zu dieser Vorfreude, die wir einfach haben auf diese frohe Botschaft, von der wir gehört haben, dass Jesus kommt. Ich nehme mich also mit. Wir gehen in das an den See Genezareth im ersten Jahrhundert. Es ist morgens. Stell dir vor, der Himmel fängt an, rötlich zu werden, das Dunkel vergeht. Die ersten Sonnenstrahlen pieken so, kommen so leicht über die Golanhöhen drüber. Die Golanhöhen siehst du noch als schwarze Silhouette im Osten. Das Licht bricht sich so langsam auf dem ruhigen Wasser. Am Ufer siehst du eine Gruppe von Männern stehen. Es riecht nach Feuer, es riecht nach Fisch. Die Männer sitzen zusammen, sie frühstücken, sie lachen, sie erzählen miteinander. Es ist eine sehr innige, eine angenehme, eine herzliche Atmosphäre. Nach dem Frühstück stehen die Männer auf. Ein großer Fischfang ist zu ihrer Seite. Ein letztes Mal stellen sie sich nochmal um das Feuer herum, scherzen miteinander, treten das Feuer langsam aus. Es sind Petrus, Jakobus, Johannes, Nathanael, Thomas, es sind zwei weitere Jünger dabei und Jesus steht in ihrer Mitte. Die meisten von diesen Jüngern machen sich jetzt auf, gehen zu diesem wirklich gesegneten großen Fischfang, fangen an, da rumzuwerkeln, um diese Fische irgendwo auf Karren zu laden, um das Ganze in die Stadt zum Markt zu transportieren. Der Tross setzt sich in Bewegung und zwei Personen laufen ein bisschen hinterher. Und hinter diesen zweien, noch weiter hinten, läuft eine dritte Person. Diese zwei Personen sind Jesus und Petrus. Und im Gehen blickt Jesus Petrus an und fragt ihn, Petrus, beziehungsweise Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus blickt Jesus an und er sagt, ja, Herr, du weißt es. Vielleicht gehen sie schweigend weiter, vielleicht unterhalten sie sich, vielleicht blicken sie auch einfach nur über diesen frühen Morgen, der sich da vor ihren Augen groß macht. Und nach einer Weile des Gehens bleibt Jesus wieder stehen und er blickt Petrus ins Gesicht und er fragt Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus guckt ihn wieder an, leicht verunsichert und sagt, ja, Herr, du weißt es. Und sie gehen wieder weiter. Und Petrus denkt schon drüber nach, was das ist. Was geht es da? Warum fragt Jesus ihn das? Und Jesus bleibt ein drittes Mal stehen. Und er wendet sich Petrus zu und er hält ihn fest an seinen Schultern und er blickt ihn an. Und er guckt ihn an und er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und ich stelle mir vor, dass in Petrus alles hochkommt. Er weiß, welche Schuld er auf sich geladen hat, welche Scham er in sich hinein, womit er sich schämt. Er steht da und sagt, Jesus, du weißt alles. Du weißt alles. Ich kann es nicht vor dir verbergen. Du weißt alles. Du weißt genau, wie schlecht ich mich fühle. Ich kann mir das nicht verzeihen. Du weißt es. Aber Jesus, du weißt auch, ja, ich liebe dich. Und jedes Mal hat Jesus, nachdem er Petrus gefragt hat, ihm noch zugesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Aber mir ist es gar nicht wichtig, dass er gesagt hat, weide meine Lämmer, sondern mir geht es um diese eine Frage, die Jesus Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Ihr kennt die Bibelstelle und vielleicht hat sie sich vor euren Augen anders abgespielt, aber das ist der Film, den ich sehe. Und für heute sind mir da zwei Punkte besonders wichtig geworden. Erstens, 100 minus 1 ist zu wenig. Zweitens, Liebe ist key. Liebe ist der Schlüssel. Mich begeistert, wie feinfühlig, wie liebevoll, wie tröstend Jesus mit Petrus umgeht. Und ich möchte dir zusagen, genauso liebevoll und tröstend und feinfühlig geht Jesus auch mit dir um. Jesus kommt nicht zufällig an dem Tag am See Genezareth vorbei, weil ein Auferstandener nicht weiß, was er machen soll, sondern Jesus kommt zu Petrus. Jesus sucht Petrus. Er geht ihm entgegen. Und ihr alle kennt die Geschichte vom guten Hirten. Jesus ist der gute Hirte, der 99 Schafe stehen lässt, um das eine Schaf zu suchen, das verloren gegangen ist. Damals war Petrus dieses verlorene Schaf. Heute bist es vielleicht du. Ich möchte dich fragen, womit kämpfst du momentan? Wo merkst du, dass du versagt hast, am Versagen bist, vielleicht einfach enttäuscht bist, auch von dir selber, denkst, das kann ich doch besser, das weiß ich doch besser. Ich habe mir doch mein Leben anders vorgestellt, das wollte ich doch anders machen. Wo traust du dich auch gar nicht richtig vor Gott zu kommen, weil du weißt, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich habe Sachen falsch gemacht. Ich schäme mich dafür, wie ich mit den Menschen umgegangen bin, die ich am meisten liebe. Dass ich schon wieder aggressiv war, dass ich nicht zugehört habe, dass ich mein Ding durchgezogen habe, dass ich die anderen nicht gesehen habe. Oder ich schäme mich, ich weiß doch, ich sollte manche Sachen lassen, manche Filme nicht angucken. Oder ist es das eine Glas Wein an jedem Abend, dass das eine Glas zu viel ist, wo du einfach sagst, ich weiß, es tut mir nicht gut, ich weiß, es ist nicht richtig. Ich schäme mich dafür. Ich hoffe, ich traue mich auch nicht beim Arzt anzukreuzen, wenn die Frage ist, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Da sage ich immer nein, aber ich weiß, dass es eigentlich falsch ist. Es belastet mich, aber ich will es einfach nicht sehen. Ich schäme mich dafür. Gibt es andere Bereiche, wo du sagst, ich bin verletzt worden und Bitterkeit kommt in mir hoch, wenn ich die Person sehe, dann weiß ich gar nicht, wohin mit mir. Oder ich bin die Person, die andere verletzt hat. Hast du Angst? Bist du enttäuscht? Kämpfst du mit Depressionen? Es ist alles furchtbar. Es ist alles furchtbar. Oder bist du einfach nur müde? Oder eventuell gar glaubensmüde? Was zweifelst du? Wenn ich die nur jemandem sagen würde, wenn Leute wissen würden, wie ich wirklich denke. Jesus kannte Petrus und Jesus kennt dich. Und er weiß, wo du auf dem Weg abgekommen bist. Er weiß, wofür du dich schämst und wo du dich ungenügend fühlst. Und er kennt all deine Glaubenszweifel. Jesus sieht dich und er lässt nicht zu, dass du verloren gehst. Er ist der gute Hirte und für Jesus gilt, 100 minus 1 ist zu wenig. Wenn du verloren gehst, dann geht Jesus dir nach und er lässt dich nicht gehen, sondern er ist derjenige, der sich aufmacht, dich zu suchen. Ich möchte dich einladen, lass dich heute von Jesus finden. Versteck dich nicht länger. Wenn es dich betrifft und wenn irgendwas davon in dir jetzt wirklich widerhallt und du merkst, ja, ich bin auf dem falschen Weg. Versteck dich nicht länger, sondern lass dich heute von Jesus finden. Und er ist derjenige, der zu dir sagt, liebst du mich? Aber er ist auch derjenige, der dich sucht und der dich hochhebt und der dich wieder in seine Arme nimmt. Als Kind durfte ich bei meiner Oma zu Mittag essen. Meine Oma hat einen großen Bauernhof und es waren immer viele Leute zum Essen da und es war toll, eine große Runde. Wir haben vor dem Essen gebetet, damals sogar noch im Stehen. Das war ganz spannend. Mein Opa hat das Gebet gesprochen und dann haben sich erst alle hinsetzen dürfen. Ich habe das geliebt. Das Einzige, was ich gehasst habe, waren Schlachttage und ganz besondere Erntetage. Es gab Tage, da gab es mehr Arbeiter als normal und wenn es zu viele Arbeiter da waren, dann gab es keinen Platz mehr am Tisch. Und an diesen Tagen wurde ich dann sozusagen outgesourced. Das heißt, man hat mir meinen Teller gegeben und auch genug Essen. Ich bin nicht zu kurz gekommen, aber ich musste alleine in der Küche essen, während alle anderen diese Tischgemeinschaft hatten, gemeinsam gelacht haben, geredet haben, eben zusammen gebetet hatten, wo einfach klar war, wir gehören zusammen und ich war außen vor. Essen verbindet. Essen schafft eine intensive, eine intime Gemeinschaft. Und ich finde es so toll in unserer Geschichte, bevor Jesus Petrus überhaupt anspricht, lädt er alle zusammen erstmal ein zum Essen. Er holt Jesus zu sich an den Tisch. Er holt Petrus zu sich an den Tisch. Er zeigt, Petrus gehört zu mir, für alle sichtbar. Begeistert dich das nicht auch? Hey, ich möchte dir sagen, Jesus, setz dir nicht die Schäm-dich-Tüte auf und stell dich in die Ecke, weil du was falsch gemacht hast, sondern vor allem holt Jesus dich an seinen Tisch. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben, ganz egal, was passiert ist, ganz egal, was du getan hast. Er stellt dich nicht weg, sondern er holt dich an seinen Tisch. Aber Jesus ist nicht derjenige, der sagt, Schwamm drüber, vergessen wir es. Allein für Petrus kann er nicht einfach so tun, als wäre nie was gewesen, sondern ja, Petrus weiß es doch. Ja, das wird immer in ihm nagen, das kennt ihr doch alle auch. Wenn man irgendwo eine Schublade hat, wo man einfach sagt, da will ich nie wieder hingucken, ich decke das zu, ich leg was drüber, das hat es nie gegeben, es ist immer da. Nee, Jesus spricht Petrus an, aber zu zweit, im Gehen, wendet er sich hinzu. Und er sagt nicht zu ihm, sag mal Petrus, was war das? Ich bin da echt enttäuscht von dir. Sondern er stellt ihm eine Frage. Petrus, liebst du mich? Ich will gar nicht darauf eingehen, was du falsch oder richtig gemacht hast. Das Einzige, Petrus, was mir wichtig ist, ist, liebst du mich? Das ist das Einzige, um was es mir wirklich geht. Mir geht es nicht um deine Performance. Mir geht es nicht um das, was du so super toll gemacht hast. Ich habe kein Problem damit, wenn du scheiterst. Aber ich frage dich, liebst du mich? Und das ist die eine Frage, auf die Petrus mit vollem Herzen sagen kann. Ja, Herr, ich liebe dich. Ich bin ein riesengroßer Petrus-Fan. Ist mein Lieblingsthema. Ich finde ihn klasse. Einfach so dieser impulsive Typ da irgendwo, der Glaubenzelt, der krasse, aber auch einfach derjenige, der so menschlich ist, der einfach Sachen auch total versemmelt ab und an. Ich finde ihn richtig, richtig toll. Und ich möchte euch einfach einladen heute, mach doch Petrus zu deinem Vorbild. Brennend für Jesus, ab und an echt hart scheiternd, aber in allem ein unheimlicher Jesus-Liebhaber. Ich möchte nochmal auf das Nauen-Zitat kommen. Und ich lade dich ein, frag dich nicht, wie viele Menschen nehmen dich ernst? Welche Erfolge kannst du nachweisen? Welche besonders beeindruckenden Ergebnisse vorlegen? Frag dich, liebe ich Jesus? Und vielleicht geht es dir wie mir manchmal, dass diese Zusage, ja Herr, ich liebe dich, auch schon mal feuriger war in deinem Herzen, schon mal freudiger aufflammte, offener und ehrlicher war. Ich kann das von mir sagen, es gibt Zeiten, wo ich einfach merke, ich habe so viel und ich bin so herausgefordert und überfordert von einigen Dingen, dass ich, wenn mich dann Jesus fragt, hey, liebst du mich, dass ich nicht sagen würde, ja, volle Kanne, sondern sagen würde, ja, aber es ist viel. Und wisst ihr, was mir passiert in solchen Momenten? Mir kommt dann als erstes Offenbarung in den Sinn. Das habe ich gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verloren habt. Und ich denke mir, oh Mann, ja. Und es belastet mich und es macht mich fertig, weil ich mir denke, ja Herr, du hast ja recht, aber das auch noch, Jesus, echt jetzt, ich versuche zu überleben und jetzt kommst du mir so. Und soll ich euch was sagen? Es ist nicht Jesus. Es ist nicht Jesus, der dann, wenn du eh schon da stehst und denkst, Herr, ich würde, aber es ist alles zu viel, der dann kommt und sagt, das aber habe ich gegen dich, sondern das bin ich. Das ist meine Art, das ist der Druck, den ich mir selber gebe. Jesus ist derjenige, der gute Hirte, der dem einen Schaf nachgeht, der nicht die Peitsche auspackt und dieses Schaf erstmal ordentlich zusammenprügelt, damit es das nächste Mal nicht abhaut, sondern Jesus ist derjenige, der dieses Schaf, das weit weggegangen ist, holt, hochhebt und zurückträgt. Und deswegen, wenn du heute merkst, hey, ja, gute Frage, Jesus, liebe ich dich? Ich habe dich schon geliebt. Und ich glaube, ich liebe dich immer noch, aber ich merke, da ist etwas in meinem Herzen. Es fällt mir schwer, ich bin müde. Dann darfst du auch das zu Jesus bringen. Dann musst du ihm nicht vorspielen, ja, ich liebe dich, wenn du gerade einfach sagst, ich weiß nicht, ich bin einfach müde. Sondern dann nutze heute den Tag. Komm zu Jesus und sag, Jesus, ich will dich lieben. Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Aber du siehst selber, ich bin einfach erschöpft. Hilf mir, füll mich neu, begegne mir neu. Gerade jetzt brauche ich deine Nähe. Gerade deswegen ist Weihnachten. Gerade deswegen bist du auf die Welt gekommen. Gerade deswegen, du bist der nahbare Gott. Du bist der Gott, der sich zu mir herabgebeugt hat. Du bist der Gott, der zu mir sagt, fürchte dich nicht. Du bist nicht derjenige, der kommt und der draufhaut, sondern du bist derjenige, der gekommen ist, um das zu suchen, was zerbrochen ist und um das zu heilen. Hier bin ich, Herr. Füll mein Herz neu mit Liebe. Liebe ist Key. Nimm dir diese Weihnachtenzeit, diese Vorweihnachtszeit, dich neu auszurichten auf dieses wunderbare Geschenk, das dir gemacht ist, dass Jesus Christus als kleines Baby bei uns auf diese Welt gekommen ist und sich nahbar gemacht hat, sich begegnbar gemacht hat. Und wenn du keine Zeit hast, hey, dann lass es mit den Plätzchen backen, die kann man kaufen. Wenn du keine Geschenke hast, es gibt für die einen Amazon und für die anderen Avocado Store, du kannst alles bestellen. Wenn du noch kein Likör gemacht hast, die wenigsten mögen den sowieso, lass es einfach. Nimm dir Zeit mit Jesus. Nimm dir Zeit, ihm zu begegnen und zu sagen, Gott, you are the reason for the season. Was für ein blöder Satz, aber es ist wirklich wahr. Das Ganze geht doch um dich. Und dann lass dich zu einem Geschenk machen. Lass dich füllen von Jesus. Werde ein großes Geschenk, gefüllt einfach nur mit Liebe zu Jesus. Und diese Liebe, die er in dich pflanzen wird, wird eine Liebe sein, die auch von dir zu deinen Mitmenschen gehen wird, die von dir ausgehen wird, die dich durchdringen wird, die dich erfüllen wird und die Menschen um dich herum mit hineinnehmen wird und in ihr Leben kommen wird. Ich möchte dich einladen, wenn du heute nach Hause gehst, dann setz dich einfach hin und sag, Jesus, ich liebe dich und ich will, dass du das Wichtigste für mich bist an diesem Weihnachtsfest und ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Jesus, danke. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du um unsere Zerrissenheit weißt. Danke, dass du weißt, was in unserem tiefsten Inneren abgeht. Und danke, dass du das heilen möchtest und heilen kannst. Danke, dass du weder sagst, Schwamm drüber, noch dass du uns dafür verurteilst und draufhaust, sondern dass du sagst, deswegen bin ich da. Ich habe mich zu dir herabgebeugt, damit ich dich zu mir hochziehen kann. Jesus, fülle unsere Herzen mit einer großen Vorfreude auf dieses Weihnachtsfest, damit wir feiern können und von ganzem Herzen feiern, dass uns ein Retter, ein Heiland geboren wurde, dass wir einen Hirten haben, der sich um uns kümmert. In deinem Namen, Jesus. Amen.